Die Korrespondenten. Reporterleben in London.
Hier ist das Haus am Mitford Place.
Hat irgendjemand mein Mikro gesehen?
Du bist ja auch schon so ein kleiner Queen-Fan.
Der Großbritannien-Podcast von NDR Info.
Hier ist das Studio London, hier ist das Haus am Mitford Place in London, unser wöchentlicher Podcast. Mit mir dabei natürlich Anne Demmer. Hallo Anne.
Hallo.
Und Imke Köhler noch einmal hier, zurzeit Vertretung für Thomas Spickhofen, der immer noch in Frankreich Urlaub macht.
Der Glückliche.
Ja, der holt sich gut und muss dann aber nächste Woche wieder ran. Diese Woche war, zumindest das Wochenende, war geprägt von einer zunächst privat erscheinenden Nachricht: Boris Johnson lässt sich scheiden. Nun war Boris Johnson mal Außenminister, inzwischen ist er Hinterbänkler der regierenden Konservativen. Warum muss uns das interessieren, dass Boris Johnson sich scheiden lässt?
Das ist natürlich ein Teil der Schlammschlacht, die da veranstaltet wurde. Es kam ja dann auch gleichzeitig ein Dossier raus, das die Tories, also die konservative Partei, ja rausgegeben hat, wo seine Affären offenbar aufgelistet wurden. Und damit wollte man ihn wohl auch eins auswischen. Und er hat dann ja auch direkt reagiert und den Plan von Theresa May als Sprengstoffgürtel für die Verfassung und Michel Barnier hat den Auslöser sozusagen in Brüssel in der Hand. Und ja. Insofern wurde da ja dann
das
auch...
Das war so ziemlich gleichzeitig, nicht? Also er hat die Theresa May, die Premierministerin, als Selbstmordattentäterin da bezeichnet, die eben in Brüssel bei den Brexit-Verhandlungen Selbstmord begeht. Das ist auch bei vielen hier nicht gut angekommen. Aber für den Boulevard war natürlich diese private Nachricht, war das eben eher das Thema als jetzt die Brexit-Verhandlungen. So neu war das ja alles nicht. Man weiß ja, dass Boris Johnson jede Menge Seitensprünge hinter sich hat, jede Menge Freundinnen gehabt hat. Das Neue aber war, dass offenbar seine Frau jetzt die Nase voll hat und sich eben von ihm trennt.
Interessant war auch, was sich dann daran angeschlossen hat, nämlich die Debatte letzten Endes. Ist er damit geoutet worden von der Boulevardpresse? Ja, wollte das gar nicht so groß an die Glocke hängen. Und die haben es natürlich auf Seite 1 gezogen, weil das die Verkaufszahlen steigert. Oder aber, so wurde das dann letzten Endes gedreht, ist das alles Strategie gewesen, um schon mal reinen Tisch zu machen, damit diese Schlammschlacht geschlagen ist, bevor Boris Johnson dann irgendwann die Hand hebt und sagt, ich würde gerne Premier May beerben.
Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass der Brexit-Kampf hier in Großbritannien mit harten Bandagen und letztlich mit allen Mitteln ausgekämpft wird.
Ja, und was man sagen kann, ist, dass Boris Johnson sich ja auch sprachlich überhaupt nicht zurückhält. Er glaubt wirklich, also Stichwort Sprengstoffgürtel, dass alles erlaubt ist. Nun spricht der Mann immer sehr bildhaft, aber man könnte ja trotzdem sich selber Grenzen setzen. Und er sattelt aber immer noch einen drauf. Und wenn man glaubt, er hat die Superlative rausgehauen, dann kommt am nächsten Tag noch eins mehr.
Aber da muss man auch sagen, es kam tatsächlich, du hast es schon gesagt, nicht wirklich gut an bei den Tories. Also selbst bei den Brexiteers ist es nicht unbedingt so, dass er da Unterstützung erfährt. Und da muss man auch noch mal gucken. Also jetzt immer wieder ist ja auch das Misstrauensvotum ein Thema. Vor kurzem ja erst wieder... aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie damit durchkommen, also es müssten ja 48 unterschreiben, das würde vielleicht noch klappen, aber die gesamte Stimmzahl, wenn es zu dieser Abstimmung käme, die zusammenzubekommen, ist eher unwahrscheinlich.
Also spekuliert wird ja, dass Boris Johnson all das nur veranstaltet, also diesen politischen Kampf gegen die Premierministerin nur veranstaltet, um eben... ihr Nachfolger zu werden, um endlich in dieses von ihm so herbeigesehnte Amt des Premierministers zu kommen. Ich habe den Eindruck, seine Chancen sind nicht unbedingt gestiegen in den letzten Tagen. Ich finde, er sieht auch ziemlich derangiert aus. Also es gibt ja so Bilder, wo er auf seinem Landsitz, scheint ein eher kleinerer Landsitz zu sein, wo er dann auch mit einem Wagen vorfährt, der ziemlich zerbeult ist. Und er sieht auch ziemlich zerbeult dann aus, wenn er da durch seinen etwas verwilderten Garten Staaten streift. Also so eine ganz überzeugende Figur macht er im Augenblick nicht, oder was
meint ihr? Es gibt auch noch dieses andere Bild mit drei Tories, Jacob Rees-Mogg, der Hinterbänkler, der
einflussreiche
Boris Johnson, wie sie quasi die Hand am Kopf und irgendwie eher frustriert aussehen und sich die Haare quasi fast rauchen.
Das war dieses Treffen der harten Brexiteers, wo sie ihren Superplan, der alles lösen sollte, eigentlich erarbeiten und dann auch vorstellen wollten. Und sie hatten auch einen volkswirtschaftlichen Analysten dazu eingeladen, der gesagt hat, also ein harter Brexit ohne Abkommen, das sei eigentlich das Beste, was passieren könnte. Und dann würde Großbritannien viel besser aussehen. Das war am Ende nicht so überzeugend. Und das in der Tat, dieses Foto hat das ja symbolisiert, diese Ratlosigkeit, dieser drei, also ich glaube, Boris Johnson stützte sein Gesicht da in beide Hände und auch Jacob Rees-Mogg, das ist der andere prominente Brexiteer, der sah auch völlig verzweifelt aus. Also dieses Foto wird mit Sicherheit Pressegeschichte machen. Es gibt ja solche Schnappschüsse, die einfach gelungen sind und ein Moment wiedergeben, besser als Worte.
Genau, eine tolle Momentaufnahme. Aber was du vorher schon gesagt hast, also mittlerweile wird ja wirklich auch aus den eigenen Reihen bezweifelt, dass Boris Johnson wirklich die Statur hat, um Regierungschef zu sein. Und wenn er so weitermacht wie bisher, muss er wahrscheinlich wirklich damit rechnen, dass ihm das auf die eigenen Füße fällt.
Richtig. Das, und jetzt auch nochmal zu den Putschgerüchten, das fand ich ja auch ganz lustig, da hat sich dann auch der Umweltminister Michael Gove, ein erwiesener Brexiteer, der andererseits aber auch den tatsächlich den Chequers-Plan von Theresa May unterstützt, und der verglich dann dieses immer wieder redundante Reden über diese Putschversuche mit dem Reden über das Wetter und sagte, beides sei nun mal fester Bestandteil des englischen Lebens.
Ja, er hat dann aber noch einen Satz gesagt, der ein bisschen grenzwertig ist. Er wurde nämlich gefragt, ob er auch unter einem Premierminister Boris Johnson Minister bleiben würde, und da hat er sich ein bisschen gewunden und gesagt, momentan sei Theresa May Premierministerin. Das hätte man auch ein bisschen unterstützender für Theresa May formulieren können. Also Michael Gove ist auch so jemand, der möglicherweise auch noch ein Messer irgendwo im Gürtel trägt. Also Theresa May ist nicht zu beneiden. Jetzt scheint die Regierung ein bisschen nochmal die Folterinstrumente ausgepackt zu haben in Richtung Brüssel und sagt, die ursprünglich zugesagten etwa 45 Milliarden Euro, auf die Brüssel und auch die Deutschen als Nettozahler hoffen, die würden sie nicht zahlen, wenn es nicht einen vernünftigen Deal gibt. Was müssen wir denn davon halten?
Naja, Deutschland muss erstmal zusammenzucken bei der Meldung. Denn klar ist, wenn die Briten tatsächlich diese Schlussrechnung nicht bezahlen, dann fehlt im EU-Topf ein Milliardenbetrag. Und dann ist natürlich die Frage, wer gleicht den aus? Und wahrscheinlich käme man in Brüssel auf den Gedanken, dann mal in Deutschland anzuklopfen. Und darum zu bitten, dass zumindest ein Großteil dieser Summe von Deutschland übernommen wird. Also da hat Berlin bestimmt große Ohren gemacht bei der Meldung. Grundsätzlich muss man sagen, ist das vielleicht sogar eine gute Wendung. Denn das, was Dominic Raab hier macht, ist ja letzten Endes nur Druck ausüben auf Brüssel, um doch noch zu einem Abkommen zu kommen. Und davon wiederum würde die EU profitieren. Denn alle wissen, wenn der No-Deal kommt, dann gibt es wirklich große wirtschaftliche Verwerfungen. Die will ja keiner, auch der Kontinent nicht. Insofern vielleicht ist es auch aus unserer Sicht letzten Endes die richtige Strategie, die Raab hier fährt, Druck zu machen, damit es dann eben tatsächlich eine Einigung gibt mit der EU.
Nächstes Datum ist kommender Mittwoch in Salzburg. Dort gibt es einen sogenannten informellen EU-Gipfel. Und da will Theresa May noch einmal für ihren sogenannten Chequers-Plan, also diesen Plan der Regierung, der auf ihrem Landsitz in Chequers ausgearbeitet wurde, werben. Was können wir denn da erwarten? Ist das, können wir möglicherweise sagen, ja, sie haben Fortschritte erzielt, man ist jetzt einen Schritt weiter auf dem Weg zu einem Abkommen?
Das ist tatsächlich die große Frage. Also ich meine, seit Jahren im Prinzip dreht man sich ja immer wieder im Kreis, und die wesentlichen Punkte, die Grenzfrage, Nordirland, Irland, aber auch halt die Freiheiten bleiben Diskussionspunkt. Und ich sehe da gerade nicht, welche Lösung es dafür geben könnte oder wer diesen Schritt machen könnte. Die EU ist eigentlich nicht in der Lage, aber auf der anderen Seite Theresa May auch nicht, weil sie ja so viel Druck hier zu Hause hat. Ja.
Mhm. Also oder wie seht ihr das? Die Strategie der Briten ist ja, Michel Barnier, also den Chefunterhändler der EU-Kommission, möglichst zu umgehen und direkt eben mit den Staats- und Regierungschefs zu sprechen. Das wäre dort die Möglichkeit eben in Salzburg. Aber bisher sind diese Versuche eigentlich fehlgeschlagen. Also die Einheit der EU steht, da ist man sich bisher einig. Also dieser Versuch der Briten, irgendwie einen Keil zwischen die einzelnen EU-Mitglieder zu treiben. Das ist aus meiner Sicht bisher nicht gelungen. Jetzt eben dieser Versuch, über das Geld nochmal Druck zu machen, auch auf den, größten Nettosteuerzahler Deutschland. Aber auch da sehe ich nicht, dass Deutschland sich aus dieser Phalanx herausbewegen könnte. Bislang auf diesen Gipfeln hat Theresa May eigentlich ein Problem gehabt. Also sie war dann ja meistens noch beim Abendessen dann dabei, aber hatte dann meistens so einen Slot kurz vor dem Dessert bekommen, um für den Brexit zu werben, weil die EU ja auch mit vielen anderen Themen zu tun hatte. Ob das jetzt in Salzburg anders sein wird, durch den Zeitdruck, den man hat.
Heißt ja schon, dass zumindest mehr Zeit eingeräumt wird, oder? Also es ist ja schon.
Ja, also das könnte dafür sprechen, dass man einen Schritt weiterkommt. Ich denke, wünschenswert wäre es aus von beiden Seiten her, eben, Imke, du hast es gesagt, auch der Kontinent, auch die Deutschen, die Exportindustrie, die muss ein Interesse daran haben, dass es eben ein Abkommen gibt mit den Briten nach dem Austritt, dass möglichst die Handelsbeziehungen weiter offen bleiben, keine Zölle eingeführt werden, deutsche Autos eben nicht deutlich teurer werden in Großbritannien. Also ein Interesse daran gibt es von beiden Seiten, aber leider gibt es bisher noch keinen so richtigen Durchbruch. Ne?
Nein, und die Uhr tickt. Ne? Man muss es einfach immer wieder sagen. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Und gerade wenn man sich dann diese verschiedenen Details anguckt, die eigentlich alle noch verhandelt werden müssten, ist vollkommen unklar, wie das noch zu schaffen sein soll.
Vor allen Dingen muss der Plan ja dann auch ratifiziert werden, das Abkommen.
Ja.
Aber es gibt ja noch ganz viele andere interessante Themen tatsächlich, die uns hier beschäftigen, die Russen.
Die Russen. Russland. Russland, Boschirow und Alexander Petrov.
Von weißen Turnschuhen bis hin zur Kirchturmspitze. Ja.
Wunderbar. Ja, die Geschichte kann man sich eigentlich so gar nicht ausdenken. Also hier geht es um diejenigen, die jetzt nicht so drin sind in diesen Themen. Es geht nochmal um die Skripals, es geht um den Novichok-Anschlag in Salisbury. Und vor einer Woche hatten ja eben die britischen Behörden herausgefunden, wer es nach ihrer Ansicht gewesen sein sollte. Man hatte Überwachungskameras ausgewertet, man hatte die Grenzübergänge ausgewertet und hatte dort eben zwei Menschen mit russischem Pass, aber angeblich eben Tarnnamen, Russland, Boschirow und Alexander Petrov, gefunden. Und die Briten hatten gesagt, die gehören zum Militärgeheimdienst und haben dann eben diesen Anschlag auf die Skripals ausgeführt. So, und kein Mensch hat gedacht, dass es die wirklich gibt. Und plötzlich tauchen die bei Russia Today auf.
Das Tolle ist ja, das Außenministerium hat zuerst ja gesagt, das Russische, sie kennt diese beiden Männer nicht. Da hat man wirklich gedacht, die gibt es nicht unter diesem Namen. Und jetzt, wie du sagst, die tauchen auf und sagen, doch, so heißen wir. Ja?
Und es sind Touristen, die einfach nur einen Ausflug
Was
nach
haben
Salisbury
die denn da gemacht?
Gemacht haben. Und ich habe ja selbst dort recherchiert. Mhm. Natürlich ist Salisbury eine Reise wert. Es gibt eine große Kathedrale. Stonehenge ist in der Nähe. Und das sollen wohl auch die Gründe gewesen sein, warum die beiden tatsächlich dahin gereist sind. Und es war nicht Novichok.
Ja, das Seltsame war ja, also die Briten haben so ziemlich auf die Minute genau die Bewegungen dieser beiden nachvollziehen können. Und das Seltsame bei diesen Ermittlungen war ja, dass sie zweimal in Salisbury waren. Also sie sind an dem Samstag hingefahren und dann aber schon nach ein oder zwei Stunden wieder zurückgefahren und sind dann am nächsten Tag nochmal nach Salisbury gefahren. Die britische Version heißt, ja, da haben sie am Samstag, haben sie also da den Tatort dann ausgekundschaftet und erstmal geschaut, wie sie das dann machen mit dem Gift, mit dem Nervengift und den Anschlag dann am Tag darauf ausgeführt. Jetzt sind die beiden aufgetreten und haben gesagt, ja, am Samstag waren wir ja da, da hat es aber geregnet und da haben wir nasse Füße bekommen und sind gleich wieder zurück nach London gefahren und am Sonntag haben wir uns dann die Kathedrale angeschaut. Seltsamerweise gibt es keine Bilder der Überwachungskameras, die sie zeigen, wie sie da in die Kathedrale gehen, sondern eher die Überwachungskameras in der Nähe des Skripal-Hauses zeigen, wo die da unterwegs waren. Also, tja.
Das versucht man jetzt mit Details auszugleichen offensichtlich. Also es war ganz interessant bei dieser Stellungnahme der beiden Herren, wie detailliert sie dann wussten, wie alt die Kirchturmuhr ist, wie hoch der Kirchturm als solcher ist, warum die Kathedrale sehenswürdig ist. Das klang so ein bisschen wie ausgelernt aus dem Reiseführer, aber
eben das Ganze kriegt solche, also absurde Züge, wo man sich auch fragt, gut, welche Strategie verfolgt Putin damit? Ist ihm eigentlich alles egal? Kann man so eine Geschichte einfach erzählen?
Ja, also es bleibt dabei, das haben wir ja auch letzte Woche schon erörtert, wir als Journalisten stehen ziemlich staunend dieser Sache gegenüber. Letztlich wissen wir auch nicht mehr als das, was die britische Presse oder eben die russische Presse sagt. Und letztlich geht es dann darum, wem vertraut man mehr, den britischen Ermittlern oder dem, was aus Russland bekannt wird. Mich überzeugt jetzt diese russische Version, diese neue russische Version von zwei russischen Zivilisten, Touristen hier, die hier unterwegs waren, nicht so sehr. Vor allen Dingen, weil die Briten ja auch sagen, sie haben in dem Hotel, wo sie in London abgestiegen waren, auch Spuren des Nervengifts Novichok gefunden. Und das wird durch diese Version jetzt auch nicht erklärt. Also, aber meine Vermutung ist, so richtig wird man diese Geschichte wohl nie aufklären, oder?
Wahrscheinlich die wird nicht. Wahrscheinlich nur noch weiter gesponnen.
Ja.
Quasi.
Ja.
Genau. Und wahrscheinlich irgendwann verfilmt werden. Damit sind wir bei der Kunst. Anne, du hast gefrühstückt mit Simon Rattle. Sir Simon, genau. Dem früheren Chef der Berliner Philharmoniker und jetzt in London tätig.
Ja, Simon und ich haben gefrühstückt.
Und klasse.
Noch, da waren noch ein paar andere Leute dabei.
Ich erblasse vor Neid.
Lachshäppchen, Tapas und Kaffee. Mhm. Nein, genau. Simon Rattle ist ja noch gar nicht so lange wieder in London. Pendelt aber offensichtlich noch zwischen Berlin und London, weil seine Familie in Berlin zurückgeblieben ist. Mhm. Und hier leitet er jetzt das London Symphony Orchestra und hat aber ein Projekt angestoßen, was im nächsten Jahr losgehen soll. Da will er mit Jugendlichen quasi die fördern, weil die Diversität Londons, ich meine, es ist ja wirklich eine bunte Stadt mit unterschiedlichsten Kulturen, die hier leben, Menschen, die hier leben. Und es fehlt einfach an Diversität in diesem Orchester. Und da will er früh ansetzen und Leute aus Problembezirken, Jugendliche aus Problembezirken animieren, sich sozusagen musisch weiterzubilden und Kreativität zu entfalten. Und genau, das geht im nächsten Jahr los und in Anlehnung so ein bisschen auch, wir erinnern uns alle an Rhythm Is It, den Dokumentarfilm. Das war ja auch ein großes Transprojekt mit 250, wenn ich mich recht erinnere, Jugendlichen auch aus Problemschulen, die in kürzester Zeit ein Musical quasi aufgeführt haben. Und sowas Ähnliches wird jetzt hier auch stattfinden. Das ist nicht nur ein punktuelles Projekt, sondern das soll regelmäßig weitergeführt werden. Also es sind Workshops, die halt mit diesen Jugendlichen gemacht werden.
Ich kenne Sir Simon nicht persönlich, kenne seinen Wuschelkopf. Ich weiß, wie was für ein großartiger Dirigent der ist, aber wie ist er denn, ich will jetzt nicht sagen privat, aber wie ist er denn persönlich, wenn man mit ihm frühstückt? Ist das, strahlt der Charisma aus oder ist das so einer von diesen arroganten Stars, die irgendwie, ach Gott, jetzt kommt auch noch die Presse oder wie ist er so?
Nee, der ist halt, ich finde, sehr down to earth, aber man merkt ihm die Passion für die Musik an und Musik, und das sagte er und betonte er auch, es geht ja viel um Kommunikation und er ist auch ein sehr kommunikativer Typ, der, wenn er irgendwie auch Anekdoten erzählt, einfach strahlt und es macht ihm einfach Spaß und das nimmt man ihm ab und das will er halt jetzt auch dieser jungen Generation weitergeben und eben halt für die Diversität, und das ist, glaube ich, in Deutschland nicht anders. Es hat natürlich mit Bildung zu tun, welcher Herkunft man ist, um. Es ist ja auch ein Luxus, ne? Also Musik machen ist Luxus. Mhm. Entweder man kriegt ein Stipendium, davon gibt es aber auch nicht so viele. Und oder ja.
Aber großartig, wenn Menschen mit einem so großen Namen solche Projekte ins Leben rufen, ne? Das ist schon toll.
Mhm. Genau. Machen wir weiter mit der Kultur.
Ja.
Du hast ja King Lear besucht.
King Lear im Theater, im Duke of York's Theater. Und den Lear spielt dort Ian McKellen. Ich denke, kennen fast alle, zumindest die, die Herr der Ringe gesehen haben. Das ist der Gandalf in Herr der Ringe und auch im Hobbit. Aber eigentlich ist Ian McKellen Theaterschauspieler. Jahrzehntelang eben berühmt für seine Shakespeare-Rollen. Jetzt ist er 79 Jahre alt und er spielt noch einmal den King Lear, ebenso als wäre er es selber. King Lear, dieser zerbrechliche, am Ende verrückte, demente Mensch, der sein ganzes Königreich verspielt. Und er spielt das so wahnsinnig überzeugend, dass am Ende das Publikum begeistert war. Langer Applaus für ihn, aber ich denke auch für sein Lebenswerk. Und alle fragen sich jetzt, ist das seine letzte Rolle, die er spielt? Ian McKellen, der große Shakespeare-Darsteller. Er selber hat gesagt, ja, Lear ist eigentlich die einzige Rolle, die noch für mich übrig geblieben ist bei Shakespeare. So altersmäßig käme zum Beispiel auch noch Falstaff in Frage, aber den will er nicht spielen, weil er den irgendwie nicht überzeugend findet. Jetzt spielt der King Lear, aber möglicherweise zum letzten Mal. Und das ist schon ein Erlebnis und das ist auch, finde ich, für einen Londoner Korrespondenten oder für jeden, der in London ist, wirklich toll, diese Theaterlandschaft und dass man solche großen Namen dann hier im Theater erleben kann, die man sonst irgendwie nur von der Oscar-Verleihung oder aus den Filmen kennt, ob Judi Dench oder Helen Mirren und so, alle kann man eben hier in London im Theater erleben, wenn man Glück hat, eine Karte zu bekommen. Also großartiges Erlebnis, Ian McKellen, King Lear, jeden Abend steht er auf der Bühne noch einige Monate und dann schauen wir mal, was aus ihm wird und ob er noch mal zurückkommt. Ich würde es wünschen, als King Lear vielleicht noch einmal hier in London auf die Bühne oder irgendwann im Film. Das war das House of Mitford Place. Das war der Korrespondenten-Podcast aus London. Über Fragen und Kritik freuen wir uns. Schreiben Sie an podcast@ndr.de. Abonnieren Sie uns. Das geht ganz einfach auf ndr.de, die Korrespondenten, oder in der Audiothek oder in Ihrer Podcast-App. Dort finden Sie auch die Podcasts unserer Korrespondentenkollegen in Singapur, in Neu-Delhi und in Washington. Anhören, runterladen, abonnieren, ausdrücklich erwünscht. Anne Demmer, vielen Dank. Imke Köhler vor allen Dingen, vielen, vielen Dank. Und
ja, gerne.
Viel Spaß dann nächste Woche wieder in München.
Genau, vielen Dank euch.
Bis
bald.
Mein Name ist Jens-Peter Marquardt. Ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info. Mehr davon demnächst in diesem Kanal. Jetzt schon abonnieren.